Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ich mache weiter mit unserer Predigtreihe. Wir gehen, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen würden, dann wäre ich gestern dran gewesen, wurde ja gestern schon angeteasert. Wir machen es ein bisschen andersrum. Wir gucken uns heute einen super heiligen Typen an namens Henoch. Und dafür könnt ihr mal mit mir zusammen Hebräer Kapitel 11 aufschlagen mal wieder. Weil das wird ein Feuerwerk werden gleich. Henoch ist entrückt. Genau, Verse 5 und 6 ist das. Hebräer Kapitel 11. Und dort heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil ihn Gott entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der nimmt in dieser Stelle Bezug auf einen anderen Text, nämlich einen Text, der in 1. Mose steht, Kapitel 5. Und deswegen schlagt man mit mir 1. Mose auf, Kapitel 5. Und ich möchte mit euch ein paar Verse mal lesen. Und das ist ein Text, den man wahrscheinlich in der stillen Zeit skippen würde. Aber der hat Tiefe. Also Mose 5 und dann 4 bis 24. Das ist nämlich ein Register, wo die Nachkommen von Adam, den ersten Menschen, bis zu Noah ausgeführt sind. Und dort heißt es, und jetzt gehe ich relativ schnell durch, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und er starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 und er starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und er starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und er starb. Mahalalel, muss ich mir merken den Namen, war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und er starb. Und Jered war 162 Jahre alt und zeugte Enoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und was tat er? Er starb. Und jetzt kommen wir zu unserem Freund Henoch. Der war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Was ein sehr, sehr langweiliger Text ist, ich habe es gerade schon gesagt, man wird ihn wahrscheinlich nicht in der stillen Zeit integrieren oder dabei vielleicht so einnicken. Der ist gar nicht so uninteressant, wie wir denken. Denn wir sehen in diesem Text hier ein Muster. Die einzelnen Nachkommen von Adam werden hier nach dem typischen Muster beschrieben. Es wird erwähnt, in welchem Alter wer wen gezeugt hat. Dann wird das Alter danach genannt, mit welchem die Person starb. Und dieses Muster endet immer wieder mit den Worten, habe ich ja gerade betont, und er starb. Doch bei einer Person, nämlich bei Henoch, wird dieses Muster durchbrochen. Bei ihm endet es nicht mit und er starb, sondern bei ihm heißt es und Henoch ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Henoch starb nicht eines natürlichen Todes, sondern er wurde entrückt. Er bricht dieses Muster, welches allen Menschen gilt, nämlich zu sterben ist etwas Natürliches. Das wird uns allen passieren wahrscheinlich. Irgendwann ist Schluss, das gilt gläubigen Menschen als auch ungläubigen Menschen. Aber nicht Henoch, er wurde entrückt, was nichts anderes bedeutet, dass er von Gott zu sich geholt wurde. Weg war er, in das lebendigen Zustand, ohne eines natürlichen Todes zu sterben. Und das ist etwas, was sehr besonders ist, das sagt sogar Paulus. Paulus sieht das genauso, er betont selbst, dass er sogar lieber entrückt werden würde, als natürlich zu sterben. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 5. Und vielleicht geht es dir auch so, es wäre vielleicht besser oder entspannter, den direkten Weg in den Himmel zu gehen, also nicht diesen natürlichen Tod, weil man irgendwie Respekt davor hat, zu sterben. Es wäre irgendwie angenehmer, Jesus kommt zurück und wir gehen von hier im Leben direkt ins Leben über, als diesen Prozess des Todes zu durchlaufen. Man hat da Respekt vielleicht vor. Und die Bibel berichtet davon, dass, wenn Jesus, habe ich gerade schon gesagt, wiederkommen wird, dann werden wir alle, die zu ihm gehören, entrückt werden. Wir werden bei lebendigem Zustand hochgezogen werden zu ihm. Aber der Großteil der Christen, die jemals lebten, gehen den natürlichen Weg des Todes. Aber ich möchte hier auch nochmal gerade jetzt nicht nur auf diese Entrückung hier so drauf eingehen, sondern eigentlich ist das Besondere hier der Punkt, dass während alle sterben, einer lebt. Jeder stirbt, aber einer lebt hier in diesem Kapitel oder in dieser Aufzählung. Und die Frage, die wir jetzt uns stellen wollen, ist: Warum wurde denn Henoch entrückt? Warum musste er den Tod nicht sehen? Vers 5 von unserem Hebräerbrief. Da heißt es: Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Wir sehen also, Henoch wurde durch seinen Glauben entrückt. Gott hatte durch den Glauben von Henoch Gefallen an ihm. Seine Entrückung ist also eine Belohnung von Gott. Weil Henoch so einen tiefen und vorbildlichen Glauben hatte, hatte Gott Gefallen an ihm, sodass er ihn von seinem natürlichen Tod quasi verschont hat und ihn schon vorher zu sich holen wollte. Gott belohnt Henoch mit Leben. Und die Frage, auf die ich jetzt in der Predigt eingehen möchte, ist: Was musste Henoch denn genau glauben, um entrückt zu werden, um zu leben? Was musste Henoch glauben, um Gott zu gefallen? Andere Frage: Was müssen wir glauben, um Gott zu gefallen? Was müssen wir glauben, um zu leben? Und dazu lass uns mal Vers 6 jetzt zusammen anschauen vom Hebräerbrief. Da heißt es: Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Was muss er glauben? Dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und jetzt lass uns mal diesen Vers ein bisschen auseinanderzuppeln. Was sind die Kriterien für den Glauben, dass man lebt? Als erstes ist es wichtig, was wir sehen, dass wir glauben, dass Gott ist. Wir müssen glauben, dass Gott ist, dass er existiert, dass ein Schöpfer vorhanden ist. Das ist die Grundlage des Glaubens, dass wir einen Schöpfer haben, welcher der Ursprung von allem ist. Und dieses Bewusstsein, dass es einen Schöpfer gibt, dieses Bewusstsein, das trägt jeder Mensch in sich. Jeder Mensch auf diesem Erdball trägt eigentlich dieses Bewusstsein mit sich, dass es einen Schöpfer geben muss. Jeder kann Gott erkennen. Und das macht die Bibel deutlich. Paulus beschreibt uns dieses Phänomen in Römer Kapitel 1. Vers 19 und 20, da sagt Paulus über diese Thematik: Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Was damit Paulus meint, ist, er hat die Schöpfung, was wir naturmäßig sehen, allgemein, das hat er den Menschen vor Augen gestellt, dass man ihn erkennen kann. Wenn du also das Meer und die Felsen siehst, wenn du mal hier rausschaust, wenn du tauchen gehst und die Unterwasserwelt siehst, wenn du nachts den Sternhimmel siehst, wenn du Unwetter siehst, wenn du die Sonne aufgehen und untergehen siehst, dann siehst du Gott. Du hast dadurch Beweise, dass es einen Schöpfer geben muss, der existiert. Gott hat uns die Schöpfung gegeben, damit wir ihn erkennen. Und dann heißt es weiter in der Römerstelle, und das finde ich auch echt cool, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn wir die Schöpfung, also seine Werke sehen und uns dann die Frage stellen, ob es einen Schöpfer gibt, dann kommen wir nicht, kein Mensch kommt an der Tatsache vorbei, dass es einen Schöpfer geben muss. Ich finde das so interessant, die Formulierung durch Nachdenken. Denn an Gott zu glauben bedeutet nicht naiv und dumm zu sein, nein, an Gott zu glauben bedeutet nachzudenken und durch logisches Verständnis, also Zusammenhänge zu verknüpfen, zu dem Ergebnis zu kommen, dass es einen Gott geben muss. Das ist intellektuell. Heutzutage diskutieren wir darüber, ob es überhaupt einen Schöpfer geben kann. In der Schule wird die Annahme eines Urknalls verbreitet und die Evolutionstheorie, weil scheinbar schlaue Menschen eigene Theorien aufstellen, welche den Ursprung der Welt und Entwicklung des Lebens erklären sollen. Und wir Christen reiben uns dann in Diskussionen über diese Thematik vielleicht manchmal etwas auf. Wir sind dabei zu kämpfen. Und wir versuchen alles, um die gegenüberliegende Seite irgendwie zu überzeugen. Und ich finde, gerade bei diesen Römerversen ist eine starke Ermutigung für solche Diskussionen für uns. Denn wir brauchen uns nicht kaputt machen oder verkrampfen, Gott zu beweisen, sondern natürlich sollen wir für Gott einstehen, wenn wir Diskussionen haben, das macht Sinn. Versteht mich nicht falsch, nicht diesen Diskussionen immer aus dem Weg gehen. Aber am Ende geht es in dieser Diskussion nicht um die Frage, ob ein Schöpfer existiert, sondern es geht um die Frage, ob man einen Schöpfer wahrhaben will. Das machen auch folgende Zitate von schlauen Wissenschaftlern deutlich. Da haben so ein paar Wissenschaftler, die sich total viel mit Evolution und so auseinandergesetzt haben und wirklich was auf dem Kasten haben, sich mit dieser Sache auseinandergesetzt, und die haben folgende Zitate mal gebracht. Zum Beispiel, den Namen weiß ich jetzt nicht auszusprechen, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin, aber er hat gesagt, und das war ein schottischer Anatom und Anthropologe, die Evolutionstheorie ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil sie die einzige Alternative zu der Schöpfung eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Ein nächster Evolutionsbiologe hat gesagt, wir schlagen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offenkundigen Absurdität machen mancher ihrer Konstrukte. Und dann sagt er weiter, denn wir können einen göttlichen Fuß in der Tür nicht zulassen. Oder noch ein weiterer Biochemiker, Nobelpreisträger für Medizin, sagte einmal, die Evolutionstheorie ist eine weltweit anerkannte Theorie, nicht weil sie bewiesen werden kann oder könnte, sondern weil sie die einzige Alternative zur Schöpfung ist, an welche wir nicht glauben wollen. Wir sehen drei schlaue Menschen, die ein Statement raushauen, wir kommen an einen Schöpfer nicht drumherum, aber wir wollen ihn eigentlich nicht wahrhaben. Und genau das zeigt dieses Prinzip von Römer 1. Wir haben Gott erkannt, wenn wir uns ein bisschen mit der Schöpfung auseinandergesetzt haben, aber wir wollen ihn nicht haben. Und das Einzige, was hier hilft, ist für solche Menschen zu beten, auch gerade in Diskussion. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir können nur für sie beten, weil überzeugen kann nur Gott sie. Und er kann nur ihr Herz, ihr Stolz brechen. Also, wer gefallen möchte, muss glauben, dass Gott existiert. Und jetzt ist nur die Frage, reicht das? Reicht diese Art von Glauben, dass es einen Schöpfer gibt, reicht das, um Gott zu gefallen? Nee, reicht nicht. Keine Chance. Viele Menschen nämlich glauben an die Existenz Gottes, zum Beispiel Moslems, glauben an einen Schöpfer wie wir. Es gibt auch andere Religionen, die an höhere Mächte oder an eine Energie glauben, welche sie Gott nennen. Aber ist das der Glaube, welcher Gott gefällt? Ist es das, was der Hebräerbrief meint, wenn er davon spricht, dass man glauben muss, dass Gott ist? Nein, um Gott zu gefallen, müssen wir verstehen, wer der wahre Gott ist. Wir müssen glauben, dass der Gott der Bibel ist. Nur er allein ist Gott und kein anderer. Er allein ist der wahre Schöpfer. Wenn du die Bibel auf dem Schoß hast, nimm sie in die Hand. Das ist, wie Gott ist. reicht es aber dann auch mal die Frage, nur daran zu glauben, dass der Gott der Bibel der Schöpfer ist und existiert? Also zu sagen, okay, ich bin irgendwie ein Christ, ich gehe manchmal in die Kirche und der Schöpfer ist halt der Gott der Bibel. Reicht diese Annahme nur? Ist das der Glaube, den Enoch hatte? Nee, auch nicht. Das reicht auch nicht, denn zu glauben, dass der Gott der Bibel ist, bedeutet ihn auch zu kennen. Um zu glauben, dass er, also Gott, ist, musst du verstehen, wer er ist. Noch einmal, um zu glauben, dass er ist, musst du verstehen, wer er ist. Du musst seinen Charakter, seine Eigenschaften, wie er sich in seinem Wort offenbart, musst du kennen. Es gibt viele, die sagen, dass sie einen Gott oder dass sie den Gott der Bibel, dass sie an ihn glauben. Aber in Wirklichkeit tun sie es nicht, weil sie ihn nicht wirklich kennen. Und ich habe ein Beispiel dazu, das ist ein sehr, sehr altes Beispiel. Ich habe diese Predigt mal vor fast 10 Jahren gehalten und ein bisschen aufgepimpt und dieses Beispiel sprang mir wieder entgegen. Ich habe mich mal vor 10 Jahren irgendwann mit einer alten Schulkollegin getroffen, nachdem ich Realschule beendet hatte. Das ist verjährt, aber es passt eigentlich, das Beispiel mal darzustellen. Und ich habe mich mit ihr getroffen und wir haben uns ausgetauscht, was macht das Leben so? Und ich erzählte ihr dann von meiner Glaubensgeschichte, weil sie kannte mich eigentlich nur als mistmachend und Alkohol trinken und sonst was. Und plötzlich merkt sie, boah, der hat sich irgendwie verändert. Und dann freute sie sich darauf hin und sagte mir aber dann, als ich gesagt habe, ey, ich bin Christ, meinte sie auch zu mir so, ey, cool, ich auch. Ich bin evangelische Christin. Und ich war verwundert. Ich sage, ey, ja, wie kommt es denn dazu? Wie kommt es dazu, dass du evangelische Christin bist? Dann haben wir was gemeinsam. Dann können wir alle stille Zeit machen, jetzt sofort. Und Attacke. Nee. Ach so, ja, genau. Ist nichts geworden, ne? Merken wir. Pass auf, nein, weil ihre Antwort darauf war nämlich, warum bin ich evangelische Christin, war, weil ich als evangelische Christin Sex haben darf. Evangelischer Glaube war in ihren Augen, ja okay, ich habe eine Religion, katholisch darf ich nicht sein, weil ich da irgendwie keusch sein muss, aber evangelisch ist so locker. Ich will nur sagen, das war ihr Verständnis von evangelischem Glauben. Und jetzt ist die Frage, glaubt sie wirklich an den Gott der Bibel? Nein. Vielleicht glaubt sie, dass der Gott der Bibel der Schöpfer ist, aber wirklich verstanden, wer der Gott der Bibel ist, hat sie nicht. Wirklich kennen tut sie ihn nicht. Und das ist das Problem. Die Menschen erkennen vielleicht einen Schöpfer an, aber sie drehen diesen Schöpfer so runter, wie sie ihn haben wollen. Das gilt Moslems, Buddhisten, Hinduisten, Menschen, die irgendeiner Energie im Universum glauben, aber auch Scheinchristen, wie meiner alten Schulkollegin, welche sich den Gott der Bibel so drehen, wie sie es gerne hätten. Auch gerade Landeskirchen ist aktuell heavy, was da abgeht. Und genau das, dieses Phänomen, dass die Menschen sich Gott reduzieren und runterdrehen auf ihr Niveau, das bringt auch nochmal Paulus im Römerbrief super auf den Punkt. Da sagt er nämlich dann weiter, ab Vers 21, denn obgleich die Menschen Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Was hier einfach nur auf den Punkt gebracht wird, und das war damals, es ist nichts Neues unter der Sonne, die Menschen damals und heute reduzieren den Schöpfer der Welt auf ihre Ebene herab. Sie schaffen sich ihren eigenen Gott, welchen sie kontrollieren können und welcher auf einer Augenhöhe mit ihnen ist. Aber sie verehren den wahren Schöpfer nicht und glauben nicht wirklich an ihn. Und das ist nicht der Glaube von Henoch, sondern solche Menschen gefallen Gott nicht. Sie glauben an ihren selbst geschaffenen Gott, jedoch nicht an den wahren Gott, welcher sich in seinem Wort offenbart. Sie glauben nicht, dass der Schöpfer der Welt, der dreimal heilige Gott ist, der Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden kann. Sie glauben nicht, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, Sünde strafen muss. Vielleicht glauben sie bis hierhin noch, oder das vielleicht glauben noch Moslems sogar bis hierhin, aber hier spätestens jetzt nicht mehr, denn sie glauben nicht, dass sie einen Retter brauchen, welcher sie vor dem Schöpfer rechtfertigen muss, weil sie aus sich selbst heraus nie vor dem Schöpfer dieser Welt gerecht und unschuldig sein können, also aus sich selbst heraus. All das lehrt keine andere Religion. Und das unterscheidet den wahren Gott der Bibel von allen anderen Religionen, leider auch zum Teil Landeskirchlern, ja, vom wahren Gott der Bibel. Also nochmal, wenn du wirklich glauben willst, dass er ist, dann schaue in die Bibel und vor allem verschließe dein Herz nicht davor, wer er ist. Mach dein Herz nicht zu vor der Wahrheit. Das war Kriterium Nummer 1. Um Gott zu gefallen, müssen wir glauben, dass er der wahre Gott der Bibel ist. Und das wird auch nochmal durch die nächste Voraussetzung, Gott zu gefallen, bestätigt. Denn die zweite Voraussetzung, um Gott zu gefallen, lautet, Vers 6 nochmal, Hebräerbrief, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, check hinter, zweite Sache, und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Um Gott zu gefallen, müssen wir glauben, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und das zeigt den wahren Charakter des Gottes der Bibel. Dieser Charakter ist voll Liebe und voller Gnade. Er belohnt die, welche ihn suchen. Und was ist jetzt Gott suchen? Das ist auch mal so eine Frage. Was heißt es, Gott zu suchen? Gott zu suchen ist ein inneres Verlangen nach Gott. Es ist ein Verlangen nach der Gemeinschaft mit ihm, ein Verlangen, seinen Willen zu tun und ihm nah zu sein. Es ist ein Verlangen, sich seiner Führung zu unterordnen. Gott zu suchen ist eine Herzenshaltung. Es zeigt eine Liebe zu Gott. Wenn du Gott suchst, ein Verlangen hast nach ihm, dann liebst du ihn. Du möchtest seine Gemeinschaft haben. Psalm 119, Vers 10 zum Beispiel, bringt das so schön auf den Punkt. Da heißt es, von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn ihr den Psalm 119 mal durchgeht, der ist voll mit dieser Sehnsucht nach Gott. Und dieser Zustand mit dieser Suche nach Gott, die beginnt mit der Bekehrung, dass nämlich so ein großes Verlangen entsteht Gott gegenüber. Wir kommen zu ihm, indem wir neu die Gemeinschaft mit Gott suchen. Wir kommen zerbrochen mit unserer Sünde zu ihm und bitten ihm um Vergebung. Wir bitten um Gemeinschaft mit ihm. Wir bitten darum, dass sein Sohn durch sein vergossenes Blut diese Gemeinschaft wiederherstellt. Aber diese Suche, die hört dann nicht wieder auf. Das ist nicht einfach mal so ein kurzer Moment und ein Haken hinter, jetzt habe ich so Gott, eine Sehnsucht nach Gott gehabt. Nein, diese Sehnsucht, die geht ab diesem Moment weiter. Die Sehnsucht, die Suche nach Gott ist ein täglich neuer Prozess eines Christen. Es ist nicht so wie seine Autoschlüssel zu suchen, wo das Verlangen sehr, sehr groß ist. Das kenne ich manchmal, wenn sie nicht da sind. Und sobald du sie hast, dann sind die dir eigentlich egal oder du hast es vergessen, diese Not. Nein, Gott zu suchen, noch einmal, ist ein täglicher Prozess. Jeden Morgen sollten wir aufstehen und Gott suchen. Mit stiller Zeit und Gebet sollten wir starten. Wir sollten Gottes Willen, also unseren Tag, Gottes Willen unterstellen. Aber auch während des Tages, in einzelnen Situationen, gilt es, Gott zu suchen. Es ist ein täglicher Prozess, in dem man mit seinen Sünden, Anliegen und Sorgen zu ihm kommt und nach seiner Vergebung, seinem Willen, seiner Freude und seiner Ruhe fragt. Und das haben wir im Psalm 119 gesehen und das sehen wir auch im Leben von Henoch. Auch er hat täglich nach Gott gesucht. Auch er wollte dauerhaft in der Gemeinschaft Gottes leben. Und das sehen wir, weil ihm dieses Zeugnis in Mose 5, Vers 4 ausgestellt wird. Da sehen wir anhand folgender Worte, dass er täglich nach Gott gesucht hat, indem wir Folgendes lesen. Und Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Oder die Hoffnung für alle Übersetzung sagt über Henoch, über diesen Vers, sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Was das bedeutet, sein ganzes Leben war von Gott geprägt. Das setzt voraus, dass er beständig Gott und seinen Willen suchte. Also er fragte täglich nach Gott. Er suchte seine Gemeinschaft Tag für Tag. Und das bedeutet auch, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, Gott zu suchen hat auch gleichzeitig Auswirkungen auf dein Leben. Ernsthaft Gott zu suchen hat eine sichtbare Auswirkung auf unser Leben. Henoch wandelte mit Gott. Er suchte nicht nur Gott und nach seinem Willen, sondern er lebte auch nach seinem Willen. Er lebte praktisch in Gottes Gemeinschaft. Er suchte nicht nur nach Gott und seinem Willen, sondern er lebte auch nach seinem Willen. Sein Verlangen nach Gott war echt und wurde durch seine Taten sichtbar. Er ließ sein ganzes Leben von Gott beeinflussen. Alles, was er tat, ging er mit Gott an. Und wir haben eine Stelle von, das ist ein Brief auch nochmal in der Bibel, nämlich Judas' Brief. Und da nimmt Judas Bezug auf Henoch, auf sein Leben, was er gemacht hat. Und dort heißt es, ich lese einfach mal vor, Kapitel 1 in Judas, die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten, also Leute, die heucheln. Da heißt es dann, seht, sagte er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Wie wir erkennen, ist, Henoch hat eine harte Rede gegen die Leute gemacht. Er hat gesagt, Gericht Gottes kommt, weil ihr gegen Gott sündigt. Das bedeutet, wir können schlussfolgern, dass Henoch in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit für einen Nachfolger Gottes gelebt hat. Wenn wir auch diesen Register von 5. Mose so sehen, dann ist, ich glaube, der Enkelsohn ist Noah von ihm. Das heißt auch da, warum war gestern die Story auch mit Noah? Gott hat Gericht über die ganze Welt ausgeübt, weil die Welt so verdorben war. Henoch lebte in einer Zeit, wo die Bedrängnis groß war, wenn man mit Gott wandelte. Aber Henochs Glaube war so groß, sein Verlangen nach Gott war so groß, dass er sich durch nichts beeindrucken ließ. Das Verlangen nach Gott war größer als das Verlangen nach der Anerkennung der Menschen. Und das macht wahres Verlangen, wahres nach Gott suchen aus. Wir leben in der Gemeinschaft mit Gott und dann folgen wir Jesus auch konsequent nach. Okay. Wenn wir trotzdem dann aber konsequent in Sünde leben, dann belügen wir uns selbst. Also wenn wir sagen täglich, boah, ich habe so ein Verlangen nach Gott, wenn du hier aufstehst und voll der Macker bist in diesem stille Zeit-Ding und du sagst, ich bin der beste Christ, voll fromm. Und das sagst nach außen hin, aber eigentlich sieht es ganz anders aus, dann belügen wir uns selbst. Du belügst nicht nur dich, sondern du belügst auch dich. So. Das sagt zum Beispiel 1. Johannes 1,6. Da sagt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und die Frage ist, trifft das auch auf dich zu? Wandelst du eigentlich nicht mit Gott und hast vielleicht geheime Sünden mitgebracht? Du verkaufst dich nach außen hin als konsequenter Nachfolger und tust so, als ob du nach Gott verlangen hast. Aber im Geheim, wo wir dich nicht sehen, läuft es anders. Du suchst Gott gar nicht wirklich und gibst dich eigentlich der Sünde voll hin. Versteh mich hier nicht falsch, in Sünde fallen wir alle immer wieder und deine Taten werden dich niemals gerecht vor Gott dastehen lassen. Das ist alleine die Tat von Jesus am Kreuz. Aber wenn du Verlangen nach Gott hast, dann kämpfst du gegen die Sünde konsequent an. Wir haben das Verlangen, diese Sünde loszuwerden, weil wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Gemeinschaft mit Gott ist heilig. Wir sollen auch heilig sein. Vielleicht hast du dir auch einen Gott der Bibel zurechtgebastelt. Aber du belügst dich selbst, weil du ehrlich bist und eigentlich mit deinem Lebensstil den Gott der Bibel eigentlich nicht gefällst. Du brüchst dich vielleicht die ganze Zeit mit deinem selbstgemachten Gottesbild, aber du belügst nicht nur uns, sondern dich selbst. Und das soll uns ermahnen, ernsthaft Gott zu suchen und auch mit ihm zu leben. Dass wir täglich neu sich uns für die Nachfolge und für Jesus entscheiden. Du kannst deinen geistlichen Zustand prüfen, ob dein geistlicher Zustand echt und gut ist, anhand von deiner Nachfolge, praktischem Leben. Jakobus 2,17, bringt es auf den Punkt. So ist es auch mit dem Glauben, sagt Jakobus dort. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch dein Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Wahrer Glaube, welcher Gott wohlgefällt, wird Frucht zeigen. Wenn du echtes Verlangen nach Gott hast, dann wirst du auch tun, was er sagt. Wenn du das Verlangen hast, Gott, zeig mir deinen Willen, dann ist immer auch dann, und was kann ich tun, deinen Willen zu erfüllen, hinten dran. Henoch wandelte über 300 Jahre lang mit Gott und ließ sich nicht verunsichern. Lasst uns auch mit Gott wandeln und so bestätigen, dass der Glaube, dass das Verlangen nach Gott echt ist. Denn so gefiel Henoch Gott und wir tun es auch. Wenn du Gott von Herzen suchst, dann wird er dich dafür aber auch dann belohnen, wie es in Vers 6 heißt. Jetzt möchte ich zu dem letzten Punkt kommen. Wenn wir Gott suchen, wird er uns belohnen. Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, was ist denn die Belohnung? Was ist die Belohnung, auf die wir hinarbeiten als Christen? Die Belohnung sehen wir in Jeremia 29, 13 und 14. Dort heißt es, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Was ist die Belohnung? Was ist die Belohnung in diesen Versen? Die Belohnung, wenn wir richtig reingucken, ist Gott selbst. Gott selbst ist die Belohnung. Er belohnt die, welche ihn suchen, mit seiner Gemeinschaft. Denn wenn Gott das Ziel unserer Suche ist, ist er auch gleichzeitig die Belohnung. Und er lässt sich sogar von uns finden. Und das offenbart seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Er ist ein Gott, der nah ist und voller Barmherzigkeit sich finden lässt. Und das haben wir nicht verdient. Wir verdienen es nicht, Gott von Gott belohnt zu werden. Wir haben es eigentlich verdient, dass wenn wir ihn suchen, ihn nicht finden sollten. Eigentlich sollten wir haben verdient, dass wir jetzt irgendwie an der Linie loslaufen. Gott, wo bist du? Aber es kommt keine Antwort. Das haben wir verdient. Wir haben die Gemeinschaft Gottes nicht verdient. Wir haben durch unsere Sünde den Tod und Trennung von Gott verdient. Wir haben den Lohn der Sünde verdient. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das verdienen wir. Wir verdienen die Belohnung der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist die Hölle. Und die Hölle heißt Trennung von Gott. Das haben wir verdient. Abstand, Distanz zu Gott. Das haben wir uns selbst eingebrockt. Aber Gott sei Dank geht der Vers in Römer 6, 23 noch weiter. Das ist ein Komma oder was weiß ich. Geht weiter. Da heißt es nämlich, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aus Gnade lässt sich Gott von uns finden. Das ist durch Jesus möglich. Er kam in die Welt, um uns von unserer Sünde zu befreien und das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott zu schenken. Der Lohn ist Vergebung der Sünde und ewige Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft beginnt schon hier auf der Erde, indem du zum Beispiel seine Gemeinschaft durch die Gemeinde, also durch eine Freizeit mal kennenlernst. Du merkst, boah, das ist ein Segen. Geht schon hier los. Aber diese Belohnung geht dann auch schon weiter, indem du seinen Willen in seinem Wort siehst, indem du ihm im Gebet begegnest und so weiter. Alles, was wir als Christen so kennen. Aber diese Gemeinschaft, die Jesus wiederhergestellt hat, wird ihren Höhepunkt dann eines Tages in der Ewigkeit bekommen. Da wird die Belohnung vollkommen sein. Und das sehen wir jetzt auch bei Henoch. Denn er lebte schon hier in der Gemeinschaft, also hier auf dem Irdischen, im Irdischen, in Gemeinschaft mit Gott. Und er wurde dadurch geistlich gesegnet. Aber die vollkommene Belohnung von Henoch war die endgültige Gemeinschaft mit Gott, dass er entrückt worden ist. Dass Gott gesagt hat, Henoch, jetzt ist Schluss. Jetzt kommst du zu mir und du wirst mich sehen. Und diese Ewigkeit, die möchte ich uns jetzt einmal schmackhaft machen. Denn als die Jünger für ihre Nachfolge alles hinter sich gelassen haben, da fragten sie dann, was sie im Gegenzug für ihre Nachfolge bekommen werden. Dafür, dass sie alles für Jesus liegen lassen haben. Und Jesus antwortet darauf auf die Frage, was bekommen wir im Gegenzug, dass wir alles aufgegeben haben für dich? In Matthäus 19, 29 und 30 sagt er, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Als Nachfolger ist es nicht leicht auf dieser Erde. Wir verlieren viel und wir erfahren auch viel Leid. Aber wir werden eines Tages in der Ewigkeit belohnt werden. Wir werden belohnt dafür werden, hier für Jesus vieles aufgegeben zu haben. Denn dann werden wir an einem Ort sein, wo es kein Leid gibt, wo es keinen Schmerz gibt, wo es keine Depressionen gibt. Wir werden an einem Ort sein, wo alles neu sein wird, viel, viel schöner als alles, was du dir hier irgendwie vorstellen kannst. Wir werden ein Ort sein, wo ausschließlich Freude herrscht. Und der Grund dieser Freude an diesem Ort ist nicht der Ort an sich. Der Grund der Freude an diesem Ort, wo wir eines Tages sein werden, sind nicht die Straßen aus Gold. Es ist nicht deine neue Wohnung, welche von Jesus gebaut wird. Es ist nicht das Essen, was dort sein wird. Es ist nicht die Arbeit, welche uns plötzlich leicht fallen wird. Nein, der Grund dieser Freude im Himmel, der Grund, dass der Ort so unglaublich schön sein wird, ist die Gegenwart Gottes. Jesus wird dort sein. Denn wenn er nicht da wäre, dann wäre dort keine Freude. Wenn er nicht da wäre, dann wäre der Himmel kein Himmel mehr. Ich weiß noch, diese Story jetzt hier kommt, kam mir auch wieder in der Predigt entgegen, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe. Das war ein Beispiel, schon ganz vergessen habe. Aber wir saßen mal im Auto mit der Family. Und das war anscheinend so prägend für mich. Und irgendwie bei der Autofahrt fragt meine Schwester, mein Papa, Papa, worauf freust du dich denn im Himmel am meisten? Worauf freust du dich am meisten, wenn du an den Himmel denkst? Und Papa antwortete, ich glaube, der schönste Moment wird der sein, dem in die Augen zu sehen, welchen ich meinem Leben zu verdanken habe. Der schönste Moment wird sein, Jesus zu sehen. Und ich glaube, man muss das mal vorstellen, es muss ein unglaublich schöner Moment sein, endlich in die liebevollen Augen deines Retters zu sehen. Es muss ein unglaublich schöner Moment sein, wenn er dich an den Pforten des Himmels in Empfang nimmt. Das ist die größte Belohnung, Jesus zu sehen. Matthäus 5, Vers 8, da heißt es, glückselig sind die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist die Belohnung, sie werden Gott schauen. Zusammenfassend, wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Und genau das war Henoch bewusst. Er lebte kompromisslos für Gott und er sah durch den Heiligen Geist vorausschauend die Belohnung. Er sah seinen Retter Jesus, welcher ihm die ewige Gemeinschaft mit Gott schenkt. Und so möchte ich jetzt mit einer Ermutigung nochmal für uns enden. Denn Gott löste seine Belohnung an Henoch ein. Gott hält sein Versprechen. Er belohnte Henoch für seinen Glauben. Und das wird er auch mit jedem Einzelnen von uns tun. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, das wird Realität werden. Das ist bei Henoch auch geschehen und ein Zeugnis für uns, eine Gewissheit für uns, wenn wir das Zeugnis von Henoch sehen. Gott hatte Gefallen an Henoch und hat ihn zu sich genommen. Er wurde von den Umständen in seiner Zeit erlöst, ohne den Tod zu sehen. So heißt es nochmal Hebräer 11, Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Oder nochmal Mose 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Wir dürfen voller Zuversicht uns an dem Beispiel von Henoch halten und mutig glauben, Jesus glauben und folgen und wissen, dass wir belohnt werden. Es kann jederzeit passieren, habe ich gerade gesagt, dass auch Jesus wiederkommt. Das ist immer so ein Ding, das vergessen wir ganz schnell. Wir leben hier im Hier und Jetzt und denken, ja, wo haben wir denn eine erwartende Haltung, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte? Am besten jetzt. Wer weiß? Guck mal hier, bin ich schon nervös. Jederzeit. Wo haben wir eine erwartende Haltung? Wenn ich euch die Frage stellen würde, wer hätte jetzt Bock, dass Jesus wiederkommt? Wer würde wirklich aus vollster Überzeugung den hier machen? Oder hast du vielleicht doch noch ein paar Pläne, woran du dich hier im Leben festklammerst? Und vielleicht die noch erfüllt werden müssen, bevor Jesus doch bitte dann erst wiederkommt. Nein. Wenn wir aber nicht jetzt entrückt werden, vielleicht wird es auch nicht so sein, und Jesus kommt noch nicht zurück, dann dürfen wir aber wissen, dass wir alle, die wir zu Jesus gehören, wie Henoch, den Tod nicht sehen werden. Und das ist jetzt einfach eine Sache, die wir mitnehmen müssen. Denn wir gehen als Christen nicht vom Leben in den Tod, sondern als Christen gehen wir von Leben ins Leben. Oder besser, wir gehen vom irdischen Leben, von hier, gehen wir ins wahre Leben zu Jesus. Und das ist eine Wahnsinnsermutigung. Wir können uns freuen. Wir haben ewiges Leben vor uns. Und das sollte uns zu den glücklichsten Menschen machen, die es jemals gibt. Und deswegen lachen wir. Jeden Tag. Weil wir uns freuen. Ich will nur sagen, freut euch doch über euren Retter. Halleluja. Weil wir haben eine Hoffnung, die geht in die Ewigkeit. Und manchmal laufen wir so rum und lassen uns so runterdrücken von Umständen. Aber Jesus hat alles für uns vollbracht und wir sind frei. Deswegen lasst uns jetzt Freude ausdrücken im Lobpreis und ihm die Ehre geben. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.